Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich beglückwünsche alle, die jetzt eingeschaltet haben. Denn jeder, der das jetzt hier hört, ist Zeuge eines einmaligen Ereignisses. Nostradamus war sich unsicher und die Maya waren gänzlich ahnungslos. Aber heute ist es soweit. Wir feiern den zweiten Geburtstag von Insert. Dramatische Pause. Und wie letztes Jahr schauen wir nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die Filmjubiläen der letzten 60 Jahre. Deshalb sage ich, freut euch, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ronny hat es angedeutet, nein, es geht nicht um das Ende der Welt. Wir haben wieder ein Jubiläum zu feiern und das ist Grund genug, etwas rauszuholen. Und es gibt nur ein Getränk, das so ein Geräusch macht. Keine Ahnung, ob man das hören konnte, ist mir aber völlig egal. Ich muss erstmal einen Sip nehmen.
Ein bisschen dünn.
Ich will ja nicht ins Mikro reingießen, sondern.
Ach so. Ja, gönn dir mal deinen Sip. Ist es denn gut?
Hervorragend. Old Fashioned ist immer eine Reise wert.
Ich kann nur versuchen, ein bisschen zu kontern. Sekunde.
Konterbier.
So, erzähl mal, was haben wir denn heute vor?
Also, als allererstes mal...
Du hast mich ja jetzt gerade schon eingebremst.
Ich wollte gerade sagen, mal ganz mit der Ruhe. Ne? Wir haben ja aus dem letzten Jubiläum gelernt und ich habe direkt 2 Jahrzehnte eingekürzt gerade noch. Lass mal nur die letzten 40 vielleicht probieren, dann kommen wir vielleicht sogar mit der Zeit hin.
Ich hatte hier schon das Stirnband um und extra meine Laufschuhe an, also ich war eigentlich ready.
Aber das will ja keiner. Wir wollen ja hier entspannt an unseren Drinks sippen, ein bisschen reminiszieren über die letzten 2 Jahre und vielleicht ein bisschen auch auf die letzten 4 Jahrzehnte gucken. Ich glaube, das klingt nach einem ganz entspannten Programm für die nächste Stunde. Finde ich voll in Ordnung. Aber der Vollständigkeit halber noch. Es ist mir auch nach 2 Jahren eine große Freude, allen Zuhörern da draußen, ich präsentiere Ronny.
Danke, Alex. Zu meiner Linken. Auch mir ist es noch eine Freude nach 2 Jahren. Eigentlich unbegreiflich, dass es so lange gehalten hat, dass wir immer hier noch zusammenkommen, jede Woche. Und der Weltbevölkerung hier quasi aller 7 Tage so ein Geschenk hinwerfen, vor die Füße.
Also zu dem Zusammenkommen kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ich finde es auch immer schön, dass wir noch zueinander finden, ja. Ja, ich weiß nicht. Bei mir wäre...
Merkst du selbst.
1980 wäre der Anfang, aber wir können ja erstmal noch ein bisschen
weiter an unseren Drinks sippen. Gute Idee.
Und ein bisschen über unsere 2 Jahre so reminiszieren. Wir hatten ja, haben uns relativ gut eingegroovt, ne? So, das Programm hat sich nicht groß geändert.
Das lässt kann Jahr, gut und schlecht mal, sein.
Immer mal das Special eingeschoben. Ja. Ich meine, wir sind von YouTube weg, aufgrund des Umzugs. Von deiner Seite.
Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
Genau, heißt, war ja generell einfach für uns auch viel, viel neu. Sind quasi der Corona-Trendwelle vorausgeritten und haben gesagt, lass mal remote machen. Wäre eh eine logische Konsequenz dann gewesen, vermutlich, so oder so. Also ob du jetzt umgezogen wärst oder nicht, meine ich.
Ja.
Ja, also
und
haben
es
wir
hat
eigentlich
funktioniert.
Ja. Genau, wir haben getestet.
Mit technischer Raffinesse haben wir das hier umgesetzt, einfach mal so.
Ach nein, für mich stellte sich ein bisschen die Frage, ob die Magie erhalten bleibt, wenn wir uns nicht ganz tief permanent in unsere Augen schauen können, live.
Wir haben ein unabhängiges Institut diesen Sachverhalt überprüfen lassen und es hieß, ja, es ist sogar noch besser geworden.
Ergebnis nicht eindeutig. Weitere Analyse notwendig.
Das Institut hat leider nur eine Umfrage von 2 Personen zur Verfügung gestellt.
Also hat es die maximale Zuhörerschaft erreicht. Finde ich aber schön.
Ja, genau.
Vielen Dank dafür.
Auf jeden Fall haben sie auch mich angerufen und ich war guten Mutes, auf jeden Fall.
Ja, wenn ich Nummer nicht kenne, gehe ich nicht ran.
Okay, dann war der Graf eindeutig.
Genau, der Vollständigkeit halber sei es noch erwähnt, bevor wir jetzt hier wirklich so ein bisschen in das, in Anführungszeichen, Programm starten. Nächste Woche machen wir eine kreative Schaffenspause.
Mhm.
Ja. Ich hole so ein bisschen den Sommerurlaub nach oder was auch immer das bedeutet in dieses Jahr. Genau, und dann starten wir wieder eigentlich, ich glaube, Richtung Oktober wäre das ja dann schon. Starten wir dann wieder voll durch, greifen an.
Mit einem Update dann, ja.
Ich glaube auch, das wäre auf jeden Fall nötig. Ich gehe davon aus, dass sich dann in den Wochen einiges angesammelt hat, ja, denke ich auch.
Und das Interessante ist doch, dass wievielte Update bzw. die wievielte Folge ist denn das überhaupt? Und wie letztes Jahr, Alex, möchte ich dich kurz abfragen. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht, was wir hier in 2 Jahren überhaupt umgesetzt haben. Mhm. Also das ist jetzt klar, das ist jetzt das 10. Special, ja. Witzigerweise, die Nummer 5 war das Jubiläum im letzten Jahr. Kriegst du denn überhaupt zusammen, wie viele Folgen wir jetzt schon insgesamt produziert haben?
Easy, ja. Easy. Ganz klar, dass das mindestens...
Tipp.
Nein, das waren 6 und Zwickel.
6 und Zwickel?
Hm.
Naja, nah dran.
Locker.
85.
Hm. Mein
Nicht
Gott.
Schlecht, oder?
So ein paar daneben, ja.
85 Folgen, davon waren es noch 39 Review-Folgen und insgesamt 37 Updates. Und was ich auch gerne frage ist, was glaubst du denn, wie viel News und wie viel Trailer haben wir denn jetzt in diesen 37 Updates besprochen?
Uff.
Ich gebe einen Tipp. Ich dachte, ja. es läuft über die Jahre, kann ich ja jetzt fast schon sagen, immer weiter auseinander, aber es hält sich einigermaßen noch mit dem gleichen Abstand.
Ich würde auch sagen, das sind, glaube ich, immer so 5 bis 6 News. Ich würde sagen 5. Und wenn wir bei 37 sind, sind wir ja dann quasi fast, ich würde sagen, so bei irgendwas zwischen 170 und 200.
Mhm.
Wie warm war das?
Fast. 273.
Da war ich ja wirklich verdammt nah dran.
First try, ja. Also wir haben über 273 Nachrichten gesprochen hier in unserem Podcast. Aber es ist immer noch... Ja, und da habe ich manche Sachen aber schon zusammengenommen, weil es irgendwelche Messe-News waren über mehrere Filme oder irgend so ein Tohuwabohu. Und was ich aber immer noch faszinierender finde, auch hier schon mal der Tipp vorneweg,
mehr
es sind mehr Trailer, ja, über die wir gesprochen haben. Und das ist eine unfassbare Zahl. Knapp 40 Update-Folgen, wie viele Trailer wir hier durch die Sendung geballert haben, wo wir halt wirklich drüber gesprochen haben, wer kommt, wann ist das Release, was halten wir davon?
350.
Da bist du jetzt ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber auch nah dran. 318. 318 Trailer. Das ist eigentlich...
Also wir hatten ja, wir haben ja ganz selten nochmal einen Trailer vom gleichen Film mehrmals in der...
Ja, es sind drei sind dabei auf jeden Fall.
Genau, aber das heißt, wir fast, also bestimmt dann irgendwie um die 300 verschiedene Filme, ja?
Filme oder Serien, genau.
In den Filmen oder Serien, genau, in den letzten 2 Jahren.
Das ist heftig, oder?
Das
sind ungefähr 3 pro Woche. Also potenzielle Neuerscheinungen ja auch.
Ja, klar. Ja, ja.
Und das
der Markt ist maximal gesättigt aktuell. Merkt man ja auch selber, wenn man sich entscheiden muss, was man gucken möchte, weil alles gucken ist halt einfach nicht mehr drin, gerade mit den Streaming-Anbietern, allen voran natürlich irgendwie gefühlt. Bei uns Netflix, die rausdrücken,
was
in einem, ja, in einem Tempo und einer Frequenz, unglaublich.
Finde ich immer wieder interessant, diese Statistik, und deshalb pflege ich
ja
auch
gut.
Wie der letzte Autist hier meine kleine Excel-Tabelle, und ich bin gespannt, was wir dann in den nächsten 2 Jahren zusammenkriegen, lieber Alex. Aber so viel zur Vergangenheit.
Yes.
Blicken wir frohen Mutes in die Zukunft, würde ich sagen.
Bitte? Ich dachte, wir gehen weiter in die Vergangenheit. Also
stimmt,
noch weiter als 2 Jahre.
Nicht ganz so weit, wie ich wollte. Ich hätte noch zu 1960 und 1970 was zu sagen gehabt. Denn wir gucken ja heute auf die Filme, die auch einen runden Geburtstag zumindest feiern. Wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Also wir sprechen über Filme von zum Beispiel 2010, 2000, 1990 etc. pp. Und wir beginnen diesmal mit dem Jahr 1980. Puh, kann sich da noch dran erinnern? Wie sahst du da aus? Vokuhila und Schulterpolster? Oder?
1980, da bin ich noch hier freischwingend über die Weiden getragen worden.
Meine Oma sagte immer, da war ich noch Quark im Schaufenster.
Mindestens das auch, ja.
Mindestens das auch noch, ja.
Aber trotzdem sind so, wenn man sich mal so anguckt, was waren denn so die Filme, die gepiekt haben? 1980 sind auf jeden Fall trotzdem ein paar Streifen dabei, die bleibenden Eindruck hinterlassen haben, Filmlandschaft geprägt haben und auch mich persönlich durchaus noch abgeholt haben. Obwohl sie jetzt ja dann 40 Jahre her sind.
Das ist Wahnsinn, oder?
Und das 1980, ist auch für mich so. Nee, das war doch vor so 18 Jahren, wenn du mich fragst, waren noch die
80er. Aber da beginnt auch für mich so, bis auf ein paar Ausnahmen, so dieser, das haben wir glaube ich auch in dem letzten Special letztes Jahr schon gesagt, ab da beginnt für mich so der gefühlte Zeitraum, wo die Filme so aufkamen, die mich halt auch nachträglich geprägt haben.
100%.
Und ich habe für jedes Jahrzehnt so mal geguckt, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, was waren denn so die Highest Crossing, also die die Einspielergebnisstärksten Filme weltweit. Mhm. Und was hat sich da so ein bisschen dran angeschlossen? Und dann habe ich noch so immer so ein, zwei Sachen, wo ich sage, das ist für mich persönlich hängen geblieben.
Okay.
Weißt du denn oder kannst du dir 1980 ausmalen, was da der weltweit erfolgreichste Film war in den Kinos?
Selbstverständlich, also wahrscheinlich und tatsächlich matcht sich das ganz gut, weil gefühlt, also wenn wir von gleichen sprechen, dann prägender Film für mich. Wir hatten im Ansatz die Story schon mal nicht im letzten Special, aber in einem der letzten Specials, wo es ein bisschen persönlicher geworden ist. Ich gehe davon aus, Imperium schlägt zurück.
Richtig, The Empire Strikes Back.
Der beste, undiskutabel beste Star Wars Film. Prüft es IMDb, wenn er mir nicht glaubt. Und mal davon abgesehen, da gab es die, als ich es gesehen habe, die neue Trilogie noch nicht. Und ich habe den Plot-Twist der Kinogeschichte halt nicht kommen sehen. Und da hat es mir mit meinen, weiß ich nicht, 8 oder 9 Jahren einfach mal komplett die Socken aus dem Fenster geschossen, sage ich dir.
Erst den Boden wahrscheinlich unter den Füßen weggezogen und dabei die Socken aus dem Fenster geflogen.
Lecco mio, ey.
Ja. Lecco mio. In den, also weltweit, wie auch in Deutschland, wie auch den den USA auch.
Westdeutschland.
Westdeutschland zumindest. Highest Crossing Film, also erfolgreichster Film in diesem Jahr. Nach George Lucas hat den ja hier Irwin Kirschner gedreht und auch für mich, ich glaube, wir hatten schon mehrmals drüber gesprochen, deshalb muss ich es gerade nicht nochmal ausbreiten. Ist hängen geblieben, nicht ohne Grund einer der besten Star Wars Filme, die es wo gibt.
Und, ich müsste lügen, aber der ist, glaube ich, in den Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im IMDb. Ich müsste nochmal nachgucken, aber mindestens mal in den Top 10 und da ist er völlig zu Recht aufgehoben. Ja, wie gesagt.
Weißt du, was noch in den USA, also weltweit sogar auch, glaube ich, und in den deutschen Kinocharts dann noch auftauchte?
Hau raus, ich habe ein paar auf der Liste, aber sag an.
The Blue Lagoon und The Blues Brothers.
Yo, Blues Brothers habe ich auch auf der Liste stehen. Blue Lagoon tatsächlich nicht. War aber auch ein Ding, gerade auch bei meinen Eltern war, also die kannten das irgendwie. Es war scheinbar tatsächlich irgendwie eine größere Nummer. Ich habe das nur in Erinnerung, dass es so latent, also gefühlt zu viel nackte Haut von zu jungen Darstellern ist. Aber okay. Das war Gott sei Dank völlig wertungsfreie Reaktion von deiner Seite. ansonsten muss ich mich outen, Blues Brothers ist so gar nicht meine Baustelle. Ich weiß, dass es da eine absolut treue Fangemeinschaft drumherum gibt, aber damit bin ich nie warm geworden, weder damit noch mit Blues Brothers 2000. Nee.
Dito, muss ich mich auch anschließen. Ich finde, so die ganzen ikonischen Sachen, wie die Fahrzeuge, das ganze Auftreten etc. pp., finde ich auch cool. Greife ich auch gerne mal in anderen Sachen auf. Aber mit den Filmen an sich, gerade weil es ja auch, ich sag mal, so in diese Musical-Richtung geht, war nie mein Ding. Und Blue Lagoon, also die blaue Lagune, war für mich auch so ein Kindheitsding. Das lief dann immer irgendwo mal auf Kabel 1.
Auf Kabel 1, 100%.
Ja, und dann waren da junge Menschen, ne, 18 und ich glaube, Brooke Shields war damals 14 oder fast, also richtig jung. Und dann gab es diese Nacktszenen, ne? Und es war jetzt aber ja kein Porno, aber es war schon was Neues. Und ich habe letztens erst gelesen, jetzt auch im Zuge der Recherche, sie wurde von einem 32-jährigen Unterwasser-Double quasi gedoubelt. Also sie wurde eigentlich nie nackt gesehen, richtig.
Also ich würde an der Stelle bleibt mir ja nur zu sagen, Chapeau vor dem 32-jährigen Wasser-Double.
So zumindest laut meinen Quellen. Wer da irgendwas Besseres, Aktuelleres hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. irgendwo in sozialen Medien oder wo auch immer.
Ich habe tatsächlich noch auf der Liste The Shining natürlich. So als prägender Streifen. Erst jetzt vorbereitend für Dr. Sleep auch nochmal reingeschoben. Ich weiß gar nicht, das muss ja Anfang des Jahres gewesen sein, noch ganz kurz vor Corona, oder? War das dieses Jahr?
Gott, verschwindet alles bei Corona mir. Corona war dieses Jahr in der Tat, der Shining ist schon ein bisschen länger her.
Meinst du? Nee, ich glaube, es war in den 80ern, irgendwo in den 80ern.
Bin mir nicht ganz sicher.
Dr. Sleep meine ich.
Ach, Dr. Sleep, oh, ja, ich glaube, das war dieses Jahr, hast recht, ja.
Ich glaube, Anfang des Jahres.
Mehrmals drüber gesprochen. Dr. Sleep, dann auch damals, glaube ich, weiß nicht, ob wir es noch angerissen hatten, irgendwo in einer Folge wegen Ready Player One.
Auf jeden Fall.
Auch ja richtig stark da aufgegriffen und quasi mehr als zitiert, also wirklich gehuldigt ohne Ende. Das war für mich so das größte Ding, was ich hier auf der Liste auch stehen habe für 1980.
Also ich habe noch eine persönliche Nummer, weil du hast Kabel 1 erwähnt. Ich muss nochmal zurückkommen.
Ja, da kann ich mich gleich auch nochmal anschließen.
Caddyshack.
Oh, Caddyshack, ja.
Bill Murray.
Den habe ich nicht auf der Liste, auch mit Griswold. Wie heißt er noch? Oh, ja. Chevy Chase.
Ja, Chevy Chase.
Chevy Chase, auch dabei. Ist mir nie hängen geblieben. Habe ich auch nie, glaube ich, mal komplett wirklich durchgeguckt.
Okay, ich muss gestehen, tatsächlich, das war auch, als ich so 7, 8, 9 war und der dann da auf Kabel 1 lief und ich dachte, Bill Murray, okay, das ist und Chevy Chase, das sind quasi Gesichter, die ich kenne aus Filmen, die, wo ich drüber lachen kann.
Ja.
Caddyshack damals nicht wirklich geschnallt, was der Film von mir möchte. Also da war ich zu jung, kam dann später erst.
Ja. Ich habe ja auch noch einen Guilty Pleasure auf der Liste stehen. Und zwar sagt der folgende Film was? Der Supercop.
Selbstverständlich. Terence Hill?
Terence Hill, ein Film von Sergio Corbucci. Den kennt man eigentlich von diesen Django-Filmen, von diesen Western-Sachen, ne? Mit Franco Nero. Und der hat in den 80ern...
einen Superheldenfilm gemacht.
So eine Art Superheldenfilm gemacht. Ja. Terence Hill quasi hat irgendwie eine Raketenstrahlung abbekommen und ist dann der Supercop, der irgendwie super schnell rennen, springen und was weiß ich alles kann.
Pistolenkugeln mit den Zähnen. Immer mit einem Lächeln.
Also schon mittelmäßiger bis harter Schrott, muss man einfach mal so sagen.
Definitiv, aber die deutsche Synchro, so wie bei allen Bud Spencer, Terence Hill Filmen, reißt es da an der Stelle maximal raus, aus meiner Sicht.
Und ich wurde quasi damit geimpft, weil gefühlt lief der alle zwei Wochen auf RTL 2, so für 10 Jahre oder so. Und das war quasi so immer wieder, Supercop schon wieder, okay. Und dann hat man es abends doch oder im Vormittagsprogramm doch nochmal nebenbei laufen lassen.
Ja, sicher.
Und das hat sich bei mir so eingebrannt, das ist hart. Und auch 1980 zeitgleich, da hatten sie sich ja ein bisschen beide getrennt, Bud Spencer und Terence Hill, lief zum Beispiel dann auch 1980 Buddy haut den Lukas mit Bud Spencer, wo er diesen kleinen Alien-Jungen auf einem Jahrmarkt findet und dann mitten in auch total abgefahrener Schrott. Aber der Supercop, genau, meine Empfehlung noch. Und zwei kleine Erwähnungen, weil ich hier gerade noch sehe. Superman 2 kam damals auch in die Kinos. Und auf der anderen Seite des Spektrums, der wurde ja eigentlich ganz gut angenommen, Superman 2, Flash Gordon. Und das im Zusammenhang mit, da kam doch der zweite Teil von Star Wars, beziehungsweise Episode 5 in die Kinos. Diese Abstufungen, was Sci-Fi angeht, das ist schon hart.
Naja, das war aber das führt einem noch mal ein bisschen vor Augen, wie unglaublich bahnbrechend das war, was die da mit diesen Star Wars-Filmen ganz generell gemacht haben. Egal, ob jetzt Episode 4, 5 oder 6, respektive in den entsprechenden Jahren. Ich habe noch einen letzten auf der Liste, weil er halt auch genreprägend war aus meiner Sicht. Und das ist Freitag der 13.
Oh, stimmt, ja. Da ging das so mit diesen Horror-Sachen los, mit diesen Slasher-Sachen auch.
Ja, haben vielleicht gar nicht so viele Leute gesehen, aber der Einfluss ist halt einfach nicht von der Hand zu weisen. Dieses Cabin on the Lake, ja, und dann halt einer nach dem anderen und Jason Voorhees, ne? Kult irgendwie.
Bis heute.
Muss man jetzt nicht mögen, aber kennt halt irgendwie trotzdem jeder, ne?
Spin-offs, Fortsetzungen, Videospiel, bla, also.
Alles.
Vor 40 Jahren hat das seinen Lauf genommen.
Genau.
Um das hier mit meinem erfolgreichsten Film noch kurz abzuschließen, was glaubst du, was hat denn Star Wars damals, The Empire Strikes Back, weltweit Strikes Back eingespielt?
Was hast denn das Original-Einspielergebnis oder das angeglichene?
Ich glaube, das ist das angeglichene.
Dann würde ich irgendwie sagen, sowas um die 700 Millionen. 800?
550.
Oh, das ist ja gar nicht mal so geil. Im Vergleich zu dem, was wir heutzutage gewohnt sind, meine ich.
Ich glaube, der hat, ich weiß nicht, was er gekostet hat, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, na, da brauchen wir ja nicht drüber reden, aber ja, wir haben ja mittlerweile, ist ja auch China als quasi zweitwichtigster Markt nach den USA mit eingestiegen. Den kannst du ja quasi da ein bisschen vergessen an der Stelle.
Ja.
Ja, okay.
Vielen 1980. Dank für die Sitten. Ja, bitte gerne. 1990, falls du nicht noch was einwerfen willst.
Nee, wir können das Jahrzehnt wechseln.
Lass mich mal ganz kurz vorlesen. Da kamen so Filme, da hast du wahrscheinlich gleich noch was mit reinzuwerfen. Unter den Top Ten unter anderem Die Hard 2, ja, der zweite Teil mit Bruce Willis, Total Recall, Home Alone, Pretty Woman, der war zum Beispiel in Deutschland auf Platz 1. Aber was glaubst du, welcher Film hat die alle noch ausgestochen? Weltweit.
Zurück in die Zukunft 3?
Nope. Es war Ghost.
Ghost, Nachricht von Sam?
Nachricht von Sam. Highest Crossing Film. 1990. Ich sag's direkt mit dazu. 517 Millionen weltweit.
Das musste mal, mein lieber Schwan. Also die Zeiten, dass eine Romantikkomödie so viel, also eine Rom-Com letzten Endes, ist ja keine Komödie, nicht wirklich, ne? Aber dass so eine Schmonzette so viel Geld einspielt, die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei. Ich weiß nicht, wann es den letzten Mal einen Film gab, der in diesem Genre weltweit so ein Einspielergebnis hatte.
Ja.
Müsste man, glaube ich, ein bisschen kramen, tatsächlich.
Das ist auf jeden Fall.
Das ist die Zugkraft vom Swayzian.
Patrick Swayze.
The Sways.
Ja. Was ich mich dann immer frage, wenn ich sowas lese, wie waren die Belegungszahlen von Töpferkursen danach? Und wie viele Jahre standen bei Oma dann die Schränke voll mit irgendwelchen krummen Tassen und schiefen,
aber du,
was weiß ich?
Du, wenn der ganze Rest drumherum um die Tasse gepasst hat, dann mein Gott.
Ja.
Tatsächlich, ich habe auf der Liste tatsächlich auch Pretty Woman und Ghost stehen, weil das sind unabhängig von 1990 einfach so absolute Kultklassiker, die bei meinen Eltern auch hängen geblieben sind, bei mir hängen geblieben sind. Pretty Woman nach wie vor auch.
Soundtrack vor allem auch, was das angeht.
Soundtrack-mäßig. Und Pretty Woman lässt sich immer noch eigentlich recht gut weggucken. Ghost hat mittlerweile, dadurch, dass es auch so oft parodiert wurde, so ein Cringe bekommen. So ein bisschen. Ja, das ist halt schon zu viel ist, dreht mal wieder ein bisschen runter. Also ich muss mir quasi Vaseline von den Brillengläsern runter schmieren da irgendwie nach der ersten Hälfte. Aber
okay.
Ja. Kennt jeder irgendwie. 30 Jahre her, trotzdem kennt das jeder, ja, die Nummern. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wann es jetzt letzte Mal Filme in diesem Style gab, die so einen Einfluss hatten auch auf die Jahre danach.
Ja. Auch so prägend, genau, wie du gerade gesagt hast, Parodien, Nachahmungen, dass
Hot
man sich
Shots,
irgendwie
ne?
daran orientiert halt in seiner eigenen Filmumsetzung, schon krass. Ich meine, auch über Home Alone, also allein zu Hause, glaube ich, auch
meine
schon mehrmals
Güte.
Hier gesprochen, wo es dann hieß, es gab mal diese Google-Werbung mit Macaulay Culkin oder es kommt irgendwie jetzt ein Reboot, der in der Mache ist, also wieder einer oder wie auch immer. Total Recall, auch schon wieder mit Colin Farrell, mit Starbesetzung, schon wieder im Kino gesehen vor ein paar Jahren.
Uff.
Und Die Hard nimmt kein Ende, also immer noch eigentlich mehr oder weniger aktuell, möchte ich meinen, auch da schon eine Folge hier bei uns hören können.
Aber Home Alone, muss man noch mal kurz drüber sprechen, weil der lief tatsächlich bei uns rauf und runter und war auch eigentlich ein sicherer Kandidat, dass er in der Adventszeit auf jeden Fall auch geguckt werden musste. Vielleicht sogar in aller Regel irgendwo zwischen Weihnachten, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag.
Ja. Wenn wir gerade bei Die Hard 2 sind, fällt dir ein Schema auf, wenn ich dir noch folgende Filme vorlese, die in diesem Jahr 1990 herausgekommen sind. Child's Play 2, also Chucky 2, Robocop 2.
Yep.
Predator 2, Der Pate 3, Der Exorzist 3.
Ja.
Also da waren ein paar große Franchise-Sachen schon unterwegs.
Ich würde noch weitergehen und sagen, Zurück in die Zukunft 3, Gremlins 2.
Gremlins 2, stimmt, den habe ich ein bisschen unterschlagen. Ja.
Oh, ich unterstelle jetzt mal allem, was du aufgezählt hast, das Jahr der schlechteren Fortsetzungen.
Ich gucke gerade mal eben drüber.
@NSRT Podcast. für alle Hater da draußen.
Das wird die Tafel, wenn mal über uns gesprochen wird, genau.
Ja, nee, aber Gremlins 2 auch
der
mega.
Kommen.
Ja, genau, mega Shitstorm kommen. Ich habe tatsächlich noch Goodfellas auf der Liste.
Ja, stimmt, habe ich runtergestrichen.
Aber auch viel, viel später bin ich dazu gekommen erst.
War
viel,
da nicht auch...
Viel, viel später.
Ja, ich auch. Pate 3, Goodfellas, war in dem Jahr nicht auch Miller's Crossing noch von den Coens?
Miller's Crossing von Coen Brothers war auch 1990, das habe ich runtergestrichen.
War auch viel Mafia-Zeug dann dementsprechend bei.
Ja, ja. Und ich hab tatsächlich noch, weil die für mich eine gewisse Relevanz hatten oder beziehungsweise weil die auf Kassette und dann später DVD tatsächlich da waren und regelmäßig auch mal eingelegt wurden oder im Fernsehen liefen, wenn sie dann mal an waren. Ich habe noch erwähnt Tremors.
Ja, okay. Der erste Teil.
Ja, ja, der erste Teil.
Der erste Teil. Der war noch mit Kevin Bacon.
Bacon, ja.
Bacon.
Korrekt. Und tatsächlich Tage des Donners.
Den habe ich in meiner persönlichen Empfehlungs- und Erwähnungsliste nochmal drin. Puh. Days of Thunder von Tony Scott, ey.
Tony Scott, leider auch tragisch
2012,
verstorben.
2012, ja.
Nicole Kidman und Tom Cruise zueinander gefunden für eine limitierte Zeit, wie wir jetzt wissen. Ja, das war so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht. Da war so relativ viel dabei von, was man gerne vielleicht mal irgendwie, wo man gerne mal hin möchte, wenn man groß ist oder so, ich weiß es nicht, aber.
Ja, schnelle Autos, Benzin im Blut,
genau,
heißes Mädel.
Schöne Frauen, genau.
Jede Soundtrack. Menge Testosteron.
Ja.
Da war auf jeden Fall viel dabei. Szene, die für mich hängen geblieben ist, Days of Thunder, wo sich beide Rivalen quasi Mietwagen leihen und sich dann erstmal übelst hart damit auf die Fresse hauen.
Ja.
Fand ich ganz witzig. Ist hängen geblieben und ja, Days of Thunder, mein Gott.
Ja, und nachdem wir ja hier ausgiebig Die Hard auseinandergenommen haben, ich muss nochmal auf diese Fortsetzung eingehen.
Okay, wie lange? Wie lange soll ich Zeit geben?
30 Sekunden. Nee, aber
okay.
Ich will ihm ja nichts Schlechtes. Ist ja ein guter Film. Aber. Wenn Stirb langsam läuft, dann die 1 oder die 3. Was soll ich sagen?
Ja, ich fand die 2 geht halt auch unter, weil es halt schon irgendwie so ein Abklatsch von der 1 ist. Muss man halt einfach sagen.
Genau, nur halt anderes Setting letztendlich. Ja, kein Wolkenkratzer oder kein Hochhaus, sondern halt diesmal ein Flughafen. Ne. Haben sie halt viel probiert. Mehr, größer, Boom, weiß ich nicht. Bösewicht, der nicht ansatzweise so charismatisch war aus meiner Sicht. Und das ist, glaube ich, das, wo mich der dritte dann wieder abgeholt hat. Diese Rätselthematik, dass es so ein bisschen diesen Detektiv-Mystery-Charakter auch an sich hat und nicht nur auf die Nase ist. Und dass es halt mit dem Gegenspieler persönlich machen wieder.
Ja, das stimmt, genau.
Das hat mich halt mächtig abgeholt und die Harmonie, ob sie da war oder nicht, zwischen Bruce Willis und Samuel L. Jackson, das war damals einfach eine geile Nummer. Aber was geht hier im dritten Teil?
Was ich ja noch draufstehen habe, Edward Scissorhands, Edward mit den Scherenhänden.
Siehe Blues Brothers.
Ja, okay, konntest du nichts mit anfangen?
Nee.
Ich fand den als Kind ja mega beeindruckend. Also creepy, düster, auch ein bisschen angsteinflößend. Habe ich damals auch als Kind empfunden bei Batman, ein Jahr zuvor, auch von Burton. Aus heutiger Sicht gucke ich beide Filme und denke mir so, ach, so düster und dunkel waren die gar nicht. Aber ich glaube, so über die Jahre hat sich das natürlich alles viel, viel, viel weiterentwickelt. Und es gibt noch ein viel größeres Spektrum. Aber der ist bei mir auch in der Kindheit hängen geblieben, auf jeden Fall. Fand ich damals sehr fantasievoll, sehr abstrakt auch für mich als jungen Zuschauer. Und genau, habe ich hier mit auf der Liste stehen.
Ja, habe ich auf der Liste gesehen, aber abgehakt.
Neben natürlich auch so einem Film, wie du schon erwähnt hast, Back to the Future 3. Ich glaube, letztes Jahr schon, wo wir über 1989 geredet haben, auch da schon ausführlich über den zweiten Teil gesprochen. Und jetzt hier nochmal auch für mich der dritte Teil natürlich von Robert Zemeckis auf der Liste.
Kein Aber?
Nee, einfach nur steht hier. Und ich glaube, vieles haben wir halt letztes Jahr schon gesagt. Da hat sie mich auch gefragt, welchen Teil ich besser fand. Da hatte ich lange überlegt und meinte so, persönlich eigentlich der dritte, wo du meinst, nee, falsche Antwort.
Kein Fall.
Bei dir auf jeden Fall der zweite.
Ja, also.
Bei mir war es irgendwie so, der zweite war so der Kicker für den dritten. Und ich fand den dritten dann mit dem Western-Dingens, fand ich eigentlich, war einfach was Frisches. Weißt du?
Ja, das kann ich verstehen. Und die Eisenbahn am Ende, weiß nicht, wie oft die versucht wurde, mit Lego nachzubauen damals in meiner Kindheit. Aber jetzt zurückblicken, nee, also das ist nicht mal eine Competition.
Ja.
Also, es kommt Teil 1, dann kommt relativ lange nichts, dann kommt die 2, dann kommt wesentlich länger nichts und dann kommt die Frage.
Ich müsste auch nochmal komplett wegbingen, aber ja, ich fand aber auch immer, dass man gemerkt hat einfach, dass es halt ein Back-to-Back, eine Back-to-Back-Produktion war.
Ja.
Es war ein relativ harter Cut zwischen beiden Teilen, trotz natürlich des Cliffhangers.
Mhm.
Deshalb war ich auch, das hat mich glaube ich schon als Kind geprägt, dass ich keine Back-to-Back-Produktion mag. Und mal gucken, ob du den jetzt hier noch hast kommen sehen. Werner Beinhardt.
Selbstverständlich.
Ja, ein Kandidat aus Deutschland. Mensch, ey. Das war für mich als Kind auch so, was will ich denn jetzt mit diesem komischen, brillentragenden Typ und diesem Dingens, ne? Hab ich den Namen vergessen. Rumpelstilzchen, mein Gott. Ich wollte immer nur die gezeichneten Animationen sehen und gerade bei Werner Beinhardt das Fußballspiel am Anfang, ja. Legendär könnte ich mir, glaube ich, 24-7 geben, das Ding.
Ja.
Und auch als Kind so oft gesehen, eigentlich bis in die heutige Zeit auch.
Aber es war halt eigentlich kein Kinderfilm, ne? Deswegen hat er uns,
nee,
oder mich
nicht.
Zumindest damals auch nicht abgeholt und wurde dann immer unterhaltsamer, interessanter, je älter man wurde letzten Endes. Immer wenn er mal wieder lief und du dann mehr verstanden hast, vielleicht auch mit dem Humor eher was anfangen konntest. Nur weil es animiert ist, heißt es nicht, dass es für Kinder ist, ne?
Naja.
Schönes Beispiel dafür.
War eher so eine Glosse auch, wo dann Brösel da vor diesem König, glaube ich, die Gags schreiben muss oder diesen Comic zeichnen muss, was eigentlich gefühlt auch nur so Lückenfüller war, um diese einzelnen Episoden halt zu verbinden.
Ja.
Aber okay, war ein netter Ansatz und wie gesagt, hat sich auf jeden Fall auch gerade mit dem Soundtrack und wie gesagt den einzelnen Episoden schon ins Gedächtnis gebrannt. Hast du noch was für 1990?
Nee, tatsächlich nicht.
Mann, ey, 30 Jahre. Dios mio. Das heißt, wir gehen quasi ins Millennium-Jahr. Kann jemand
so
mal eben
aus.
Auch Jennifer Lopez hier auflegen, um ein bisschen hier den Wechsel schön smooth zu generieren.
Waiting for tonight.
Ja, richtig. Not bad, not bad. Und ich habe hier wieder ein paar Filme zusammengesammelt, die ja in den Top 10 weltweit vertreten waren. Und ich bin mal gespannt, obwohl ich weiß nicht, wie ich es aufziehe. Was glaubst du denn? Frage ich mal so rum. Weil es sind so viele Filme, dann könntest du vielleicht mit dem Ausschlussverfahren ermitteln, welcher dann nicht dabei war. Was glaubst du denn? Wer war denn hier der highest crossing Film, also der erfolgreichste Film?
Ich muss mich zwischen zwei entscheiden, wo ich glaube, dass die den ersten Platz unter sich ausmachen. Vielleicht liege ich auch voll daneben. Ich gehe jetzt mal, ich sage einfach mal Gladiator.
Das ist jetzt voller Einsatz oder hast du noch einen zweiten?
Ich hätte noch X-Men.
X-Men, oder? Da musst du auch ein bisschen selbst lachen, oder? Weil das ist ja schon ein bisschen, fast ein bisschen Nische, oder? Gerade der erste Teil.
Na, weiß ich nicht. Ich hab tatsächlich kein Einspielergebnis so richtig vor Augen.
Halt dich zurück. Wir haben dir schon mal die Hände zum Klatschen. Erfolgreichster Film 2000. Mission Impossible 2.
Boom, John Woo. Yeah, ist auf der Liste.
Ich sage nur, frech. Frech, was einem da geboten wurde und frech, dass er auch noch der erfolgreichste Film in diesem Jahr gewesen ist.
Du, guilty.
Mit einem Einspielergebnis von 550 Millionen.
Hat er irgendwas richtig gemacht, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich muss gestehen, guilty pleasure. Ich fand den großartig, als ich jünger war.
Mhm.
Wirklich exquisit. Ich fand die Action geil, ich fand die Inszenierung geil. Das war super badass, hatte überhaupt gar nichts mehr mit dem ersten zu tun, da brauchen wir gar nicht drüber streiten.
Nichts mehr, genau.
Aber rein, was die Action-Choreografie betraf und die Stilisierung, hat mich das damals irgendwie mit 11, 12, 13 maximal abgeholt.
Mhm.
Und je älter der wird, desto... Nee, ich schäme mich nicht dafür, aber desto mehr sage ich, guck dir mal an, was davor und danach passiert ist. Und da ist das halt so ein bisschen eine Anomalie.
So ein Fremdkörper
gefühlt,
eigentlich, ja.
Ja, ja.
Fand ich damals auch. Ich hatte als Kind schon irgendwie so ein leichtes Bedenken, wo ich aus diesem Kino da wieder rausgegangen bin.
Ich fand's mega
nicht,
damals.
Ich durfte, glaube ich, gar nicht rein in dem einen Kino. Mussten wir dann auf Kassette später kaufen. Obwohl ich sogar in Begleitung war. Ich weiß es nicht mehr. Krieg's nicht mehr richtig zusammen. Auf jeden Fall, spätestens wo diese Motorradverfolgungsjagd am Ende kommt, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas passt nicht. Und diese ganze Agentenkomponente fehlt in diesem Film.
Ja, das ist korrekt.
Das Maskentragen, dieses irgendwo herumschnüffeln und was ausspionieren, das war halt nicht, sondern es war halt typisch John Woo, es war groß, es war laut, es waren viele Tauben von links nach rechts, von rechts nach links.
Yes.
Und das war halt schon ein bisschen off. Ja.
Das Ding ist, das war halt, glaube ich, auch die Zeit, wo Face Off,
naja, klar, 3 Jahre zuvor, glaube ich.
3 Jahre zuvor groß war und den fand ich halt auch stark.
Mhm.
Und da fiel das halt auf fruchtbaren Boden.
Ja. Nichtsdestotrotz, trotzdem nah dran, Gladiator von Ridley Scott.
So, der ist auf jeden Fall auf der Liste und der ist nach wie vor auch relativ weit oben dabei, so unabhängig von 2000 oder nicht. Das ist einfach ganz großes Tennis. Ausrufezeichen.
Hat mich nie so abgeholt, muss ich sagen, Gladiator.
Echt?
Ja.
Krass.
Ich habe den auch relativ spät gesehen, also damals nicht, wo der rauskam, sondern relativ spät. Fand dann eher so Sachen wie faszinierend, wie, du drückst jemand eine Armbanduhr oder Oliver Reed war während des Drehs ja leider verstorben, musste dann quasi digital in einer Szene nochmal zum Leben erweckt werden, was ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht direkt erkannt hatte. So eine Sachen fand ich halt viel faszinierender, aber generell war das so, ja, ist ganz nett.
Also für mich hat Russell Crowe und vor allem Joaquin Phoenix halt wirklich auf ein Programm gerufen als, und Joaquin Phoenix so genialer Arschloch? Bösewicht, ja, ist großartig, wie wenn das, ja, das gut stimmt. gemacht ist, wie, was du für eine Antipathie entwickeln kannst. Mhm. Und das halt gepaart mit diesem unfassbaren Soundtrack von Hans Zimmer unter anderem, war einfach, da sind Bilder dabei, mega. Und dann hast du ja, mir ist gerade der Name entfallen, Ralf Möller.
Oh,
als
stimmt,
Mini
der war
deutsche
dabei.
Nebenrolle, Riesending war damals. Ralf Möller in Hollywood und so.
Mhm.
Ja.
Was ich auch noch faszinierend fand, 2000, direkt mit zwei Filmen auch hier wieder im Kino vertreten. Robert Zemeckis. Ja. Einmal mit Castaway, der kam in die Kinos, verschollen mit Tom Hanks. Gucke ich mir immer wieder gerne an, hat mich damals richtig umgehauen und war dann auch fasziniert, dass der von ihm ist. Mhm. Und ein bisschen später oder kam das erst? Ich weiß gar nicht. What Lies Beneath, also Schatten der Wahrheit mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer, auch da. Cooler, übernatürlicher Grusel. Nicht mit Jumpscares, sondern wirklich so mit ganz zurückhaltenden Horrorelementen.
What Lies Beneath war auf jeden Fall 2000 nur mal so.
Ja, ich weiß aber nicht, was zuerst kam in dem Jahr. Ist ja auch wurscht.
So,
aber er war relativ zeitnah mit zwei Filmen in kurzen Abständen in Kinos und, glaube ich, auch sehr erfolgreich, weil das sind immer noch hier Top-10-Platzierungen.
Ja, ich habe aber tatsächlich jede Menge andere Streifen auf der Liste. Also war ein gutes Jahr.
Ich reiße noch kurz ab. The Perfect Storm war noch dabei, sehr erfolgreich.
Auf jeden habe ich auf der Liste.
Peterson und X-Men, wie du schon gesagt hast, von Bryan Singer.
Perfect Storm hat mir das Herz gebrochen damals. Ich hatte keine Ahnung, wie die Nummer ausgeht und war Hollywood gewohnt und habe nicht Hollywood bekommen.
Ja. Hattest du da schon Erfahrung oder war das so deine Entjungferung?
Das war, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht, wie es ausgeht. Punkt.
Okay.
Und ich fand ihr rückblickend unfassbares Cast, was sie da zusammengekriegt haben und für 2000 spektakuläre Special Effects auch.
Auf jeden Fall.
Zahlte so ein bisschen auch in das ein, wo quasi Twister so ein bisschen auch zum Beispiel das Fundament gelegt hat. Naja, dieses
Disaster-Movie so ein bisschen.
Ja, also Natur, ohne dass es jetzt übernatürlich oder Quatsch sein muss. Ne?
Ja.
Die Bedrohlichkeit
der
Natur.
Ja, auch auf wahren Begebenheit letzten Endes.
Eben. Was es umso dramatischer macht, finde ich. Und X-Men muss man erwähnt haben, 2000 hat so den Grundstein gelegt für letzten Endes wirklich Mainstream-Superheldenfilme. Ohne den Erfolg von X-Men 2 hätte es auch einen Spider-Man nicht gegeben. Und der war ja wirklich so, der so ein bisschen halt diesen Ball massiv ins Rollen gebracht hat.
Ja.
Deswegen muss X-Men erwähnt sein. Und ich meine, ein Casting für die nächsten 20 Jahre, das X-Men getan hat da.
Aber man hat es nie ganz losbekommen, dass halt Wolverine so als zentrale Figur da eingeführt wurde und hat das eigentlich nie losbekommen, was gut wie schlecht ist, glaube ich.
Sie haben, glaube ich, dann aber so ein bisschen das Beste draus gemacht mit Logan auch.
Ja.
Ich habe tatsächlich noch auf der Liste...
Oder ganz kurz?
Ja,
ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt schon noch in den Top 10 ist, aber was glaubst du, was hat Mission Impossible und die ganzen Filme, die wir jetzt in den Top 10 hier hatten, also die Auswahl, was hat das in Deutschland noch toppen können?
In Deutschland?
Da war was anderes an der Spitze.
Eine deutsche Produktion?
Nee. Hat, glaube ich, im US-Markt keine große Rolle gespielt. Komm, ich sag's dir. American Pie.
Okay, ja. kann ich sehen, weil gefühlt war jeder im Kino.
Ja, wahrscheinlich schon. Auch im Ferienlager. Irgendjemand hatte das Ding irgendwie über einen Projektor dann bekommen. Jeder musste es gucken, jeder hat es mitbekommen. Und es war, glaube ich, auch für die Generation dann bahnbrechend.
Mein Gott, was das in dem Jahr auch zitiert wurde.
Und was auch noch Was ich hier noch kurz erwähnen will, ich habe dann noch auch ein, zwei Empfehlungen, vielleicht ist da was noch von dir dabei, was noch kam. Danny Boyle's The Beach kam, American Psycho, Final Destination, Gone in 60 Seconds. Gott, wie oft ich diesen Film gesehen habe.
Nur Chicken 60 Run, Sekunden ist auf der Liste bei mir.
Chicken Run, Charlie's Angels, Unbreakable, das waren alle nochmal so größere Dinger, die aber jetzt nicht unter den erfolgreichsten waren dieses Jahr.
2000. Ja, aber die bei mir hängen geblieben sind. Also ich muss auch sagen, also nur 60 Sekunden, braucht man nicht drüber reden.
Eleanor,
ja. 100%. Ich habe American Psycho hier noch mit aufgelistet.
Christian Bale eigentlich so die erste Rolle, die ich von ihm mitbekommen habe, obwohl er schon als Kind gespielt hat.
Stimmt, aber damit war so ein bisschen, ist er dann da wirklich im Mainstream angekommen und glaube ich auch als ernstzunehmender Charakterdarsteller so richtig durch die Decke gegangen. Unbreakable. Jetzt rückblickend mit dem Wissen, dass es eine Fortsetzung gab, ist schon abgefahren, was da draus geworden ist.
Da lief das noch mit dem Shyamalanischen Storytelling. Ja. Mhm. Das hat sich dann ja so ein bisschen abgenutzt in den nächsten darauffolgenden Jahren.
Ich muss zum Thema Storytelling halt auch Memento erwähnen, ne?
Habe ich hier in Klammern gesetzt, weil Nolan. Ich wusste, dass der von dir kommt.
Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass es auch nicht mein Lieblingsfilm ist.
Meiner auch nicht, muss ich sagen.
Aber es wurde auf jeden Fall mal was probiert.
Mhm.
Und ich habe noch auf der Liste niemals erwähnt, aber einen Streifen, der bei in diesem Haushalt hier auch regelmäßig eingeworfen wird. Und ich muss es auch erwähnen, dieses Jahr remastered in 4K nochmal quasi auf UHD erschienen ist. Es gibt die Kinofassung und den Director's Cut auf dieser
UHD.
Ich kann es empfehlen. Vin Diesel, Pitch Black.
Ah, stimmt, der kam da auch raus, ja.
Weiß nicht warum, aber ich muss nicht mal sagen, Guilty Pleasure, nicht wirklich. In unserem Haushalt wird er maximal abgefeiert. Wirklich auch der erste. Nicht Riddick oder was auch immer danach kam. Wirklich der erste Teil. Pitch Black für das, was er versucht. Kreativ fand ich da so dieses...
Auch da weniger war mehr, glaube ich.
Ja. Super effizient. Perfekt um Vin Diesel letzten Endes drumherum geschrieben. Deswegen ist er, glaube ich, auch so persönlich involviert gewesen, dass da mehr kommt. Einfach. Ja. Auch oft zitiert bei uns hier.
Ich habe noch ein, zwei Einträge, die reiße ich noch kurz ab. Was ich auch immer wieder gerne gucke, von den Coen-Brüdern, kam 2000 Oh Brother, Where Art Thou noch in die Kinos. Nicht verwechseln mit Dude, Where's My Car, was in dem gleichen ja auch in die Kinos gekommen ist.
Wo ist mein Auto?
Das ist eher so ein Guilty Pleasure bei mir. Genau. Ähnlich wie im gleichen Jahr auch Me, Myself and Irene, ich beide und sie mit Jim Carrey, auch so ein Film, wo ich denke, das ist absoluter Nonsens, gucke ich mir aber gerne an. Und um da wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, Darren Aronofsky, Requiem for a Dream mit Jared Leto und Jennifer Connelly, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, oh Mann, jetzt muss ich erstmal wieder... Was für ein Downer, jetzt muss ich erstmal wieder hochkommen.
Aber der Soundtrack
prägend, auch immer wieder, gerade bei YouTube oft verwendet.
Wie oft das recycelt wurde.
Ja, mit Pianos. Oder wir haben ja auch drüber gesprochen, ich glaube bei Sunshine wurde es ja auch mal so ein bisschen...
Sunshine im Trailer.
Im Trailer damals benutzt, genau. Und ich war naiv, irgendwann im Jahr 2000 kam noch Dancer in the Dark von Lars von Trier. Und das ist ein Film, der eigentlich konzipiert wurde, um dein Herz zu brechen, um dich einfach... zu zerstören, und der stellt Requiem for a Dream einfach mal so als Kindergartenprogramm in den Schatten, und der hat mich echt mitgenommen. Ich habe den auf Blu-ray, habe den jetzt jahrelang nicht geguckt, weil ich immer wieder Angst vor diesem Film habe, aber hier nochmal eine Erwähnung wert. Geil gemacht, Björk, eigener Soundtrack, cool inszeniert, aber er tut sehr weh.
Lars von Trier ist so ein Buch mit 7 Siegeln, da mache ich in aller Regel einen großen Bogen drum. Habe ich probiert.
Muss man mögen, und auch nicht alles ist da Gold, was glänzt, aber schon sehr faszinierend, nette Ansätze und auf jeden Fall ein gutes Date-Movie. Das Jahr 2000, Alex.
Das war bewegt, auf jeden Fall. Meine Güte.
Und wir sind ja noch nicht durch, ne?
Nee.
Jetzt gucken wir quasi 10 Jahre zurück ins Jahr 2010. Poch. Das ist schon... Da sind Filme dabei, wo ich denke, 10 Jahre? Echt?
Ja, und aber das war halt auch schon eine Zeit, wo wir, glaube ich, beide für uns auch festgestellt haben, dass Filme für uns so ein bisschen mehr ist als nur...
einen anderen Stellenwert auf jeden Fall haben.
Ja. Schon, ne?
Und da fange ich doch mal an mit der Übersicht der Top 10. Also eine Auswahl dessen. Was glaubst du, was hat sich denn da an die Position 1 gespielt?
Das ist eine gute
Und
Frage.
Und ich mache es dir nicht leicht. Doch, ich kreise es ein bisschen ein, aber es ist schwer in diesem Jahr gewesen. Es ist ein Animationsfilm.
Ah, dann wahrscheinlich, hoffentlich der eine, den ich auf meiner Liste habe. How to Train Your Dragon? Scheiße, war da irgendein Pixar-Film, der da rauskam?
Toy Story 3, richtig, von Pixar.
Nice.
Und ich nehme es vorweg, er hat unverschämte, nee, eine unverschämte 1 Milliarde eingespielt.
Ja,
weltweites Einspielergebnis.
Ich muss auch gestehen, dass Toy Story 3 der erste war, der mich richtig abgeholt hat. Ich fand die ersten beiden gar nicht so geil irgendwie.
Echt?
Toy Story 3 habe ich mir gedacht, boah, der ist mit diesem düsteren Element auch und die Story, die wirklich erzählt wird, hat mich komplett abgeholt. War dann der Punkt, wo das Franchise für mich geklickt hat.
Boah, das ist 10 Jahre schon wieder her. Das ist eigentlich unglaublich.
Da bin ich gerade auch ein bisschen schockiert drüber, ja.
Und gutes Jahr für Disney, Alice in Wonderland. Relativ nah hinten dran, vor allem in den USA, Zweitplatzierung. Hat mich damals relativ kalt gelassen, muss ich ehrlich sagen.
Dito, das war so ein Effektspektakel.
Ja, super aufwendig gemacht, genau.
Ja, war es auch gefühlt.
Ansonsten mit dabei, wie du gesagt hast, ganz kurz noch, How to Train Your Dragon, Tarantino leicht gemacht. Letzter Teil kam ja dann letztes Jahr in die Kinos, also die ganze Trilogie in dem Jahrzehnt abgefeuert. Und Despicable Me, ich einfach unverbesserlich. Auch in den
Top 10. Ist auch ein Selbstläufer geworden, unglaublich, ja. Ich meine, Minions hat ja irgendwie 1 Milliarde eingespielt oder so, ne?
Läuft schon alleine. Da pro Dosen, T-Shirts, Kinderspielzeug,
Ich mach mich noch weiter unbeliebt. Ich hab noch einen anderen Animationsfilm auf der Liste.
Noch einen? Na, da bin ich gespannt.
Und,
warte, habe ich den irgendwo stehen? Nee, ich glaube nicht.
Und jetzt kommt die steile Hypothese und bitte an der Stelle uns nicht schreiben, aber ich behaupte jetzt einfach mal, Legend of the Guardians.
Zack Snyder mit den Eulen.
Ist Zack Snyders bester Film.
Das,
Boom.
Okay. Den habe ich, glaube ich, mal gesehen, aber ich kann mich so gut wie an nichts mehr daran erinnern.
Den fand ich richtig stark. Ich fand die Story cool, ich fand die Figur interessant, die Animationen waren spektakulär, da waren Bilder dabei.
Das stimmt allerdings, ja. Grafisch war es
absolute
State of the Art, glaube ich.
Märchen. Fand ich ganz, ganz stark und weiß ich nicht, ob ich der Einzige bin auf der Welt mit der Meinung, aber ich behaupte einfach
der
mal.
Der ist einfach brutalst untergegangen, habe ich das Gefühl. Ja, auch bei mir. Ich glaube, der
wir
kriegt
haben ja
richtig
gerade
gute
noch mal
Kritik
erwähnt,
noch generell.
Ja, aber wir haben ja gerade erwähnt, was an Animationsfilmen noch lief.
Das stimmt halt. Das waren ja die Big Player, ne, mit den riesigen Studios hinten dran.
Ja, also wundert mich dann an der Stelle nicht.
Und dann hast du ja noch so eine Effektspektakel gehabt wie Inception oder Iron Man 2.
Inception, Iron Man 2, auf jeden Fall.
So Blockbuster.
Ja, also Marvel in vollem Effekt da an der Stelle schon, ne? Mit Phase 1. Und Inception ist für mich auch nach wie vor, hat einen sehr hohen Stellenwert nach wie vor, ja. Also hat mich mega abgeholt, fand ich super, hat genau den Spagat hinbekommen, wo wir uns ja auch immer nicht so ganz einig sind, dass er sich quasi sehr clever verkauft, komplexe Handlungen, aber eben genau noch diesen Spagat hinkriegt, dass die Leute das Gefühl haben, dass es quasi, dass sich gut anfühlt, so nach dem Motto, ich hab's verstanden, obwohl es vielleicht nicht jeder versteht, aber dass er genau das hinbekommt, das fand ich halt, das fand ich ganz schön. Und da sind halt Bilder dabei und inszenatorisch, was sie da ausprobiert haben. Die auch dieser Ansatz von Nolan nach wie vor, wir haben es ja auch bei Tenet jetzt wieder, viel in der Kamera zu machen, wenn du dir mal die Behind the Scenes von Inception anguckst, da, ne, mit dem Korridor nachgebaut und so weiter.
Ja, klar.
Stark.
Ist für mich auch nach Interstellar, was bei mir so hängen geblieben ist, für mich der stärkere Nolan-Film, aber auch da war es für mich gefühlt narrativ, wie komme ich jetzt mit so ein, zwei Storybrocken von einer geilen Schießerei und Effekthascherei zur nächsten, und es gibt eine, ich sag's immer wieder hier in diesem Podcast, eine sehr, sehr schöne South Park-Parodie-Folge auf Inception, die das ganz gut touchiert, meines Erachtens.
Es gibt auch eine sehr schöne Rick and Morty-Folge dazu.
Das stimmt allerdings, genau. Eine ist sogar erste Staffel, ne? Eine der ersten.
Korrekt. Ja, ja, ja. Die mixt dann auch so ein bisschen Freddy mit rein.
Stimmt, genau.
Freddy super Krüger. Geil, ja.
Deutschland ein bisschen ab vom Schuss. Da stand auf Position 1, ich hau's raus, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1.
Das wundert mich überhaupt gar nicht.
Also Harry Potterland auf jeden Fall.
Ja, aber da bin ich auch nur quasi immer mal wieder so zur Gast, wenn mich jemand mitgenommen hat. Kostenlos, wenn ich da kostenlos reinkomme.
Nie mein Ding, die Bücher erschienen noch, also schon nach meiner Kindheit oder wo das Thema für mich Kindheit schon abgeschlossen war, deshalb nie groß mit in Berührung gekommen und auch die Filme dementsprechend
ja,
für mich.
Ja, ich war immer Team Herr der Ringe. Ja.
Mm, okay. So alt also schon.
Ja, gefühlt schon. Und ich habe noch einen Shoutout, Gary Witter. Später dann Gary Witter, Drehbuchautor, später von Rogue One und in dem Fall 2010 Drehbuchautor und ich glaube, das war sein erster großer Durchbruch von Book of Eli.
Oh, den habe ich sogar damals im Kino gesehen.
Der war, den fand ich auch ziemlich cool, um ehrlich zu sein.
Mit Denzel und dem Gary Oldman.
Der blinde Denzel, Gary Oldman, oh Spoiler, damit, tut mir leid. Und Mila Kunis. Fand ich cool, waren... Ich fand, es war halt ein origineller Ansatz, mal nicht Fortsetzung, sondern Endzeitszenario sowieso cool ja. Und dann mal ein kreativer Ansatz, dass das höchste Gut halt auch wirklich Bücher sind. Also da waren viele einfach schöne Sachen drin und ich fand die Story war twisty, einigermaßen rund erzählt. Schade, dass es da vielleicht nicht sogar eine Fortsetzung gab oder, weiß nicht, Serienformat potenziell.
Ja, ich fand es eigentlich so ganz gut, ehrlich
aber
gesagt.
Aber ja, war eine runde Nummer. Ich fand... War cool und wollte ich einfach hier mal an der Stelle auf jeden Fall erwähnt haben, war 2010.
Ich habe ja auch noch ein paar lose Erwähnungen. Es kam zum Beispiel noch ins Kino Easy A, also einfach zu haben mit Emma Stone, auch schon 10
Emma
Jahre
Emma Stones
her.
Durchbruch, glaube ich, oder? So
ja, würde ich auch sagen, genau
in,
nach
in Hollywood, ja.
Ja, dann endlich kam mit Shetty in die Kinos, der erste vollwertige Film. Lass ich mal so stehen. Tron Legacy nach 30 Jahren. Letztens haben wir darüber gesprochen. Jetzt kommt vielleicht oder kommt ganz oder relativ sicher der dritte.
Der
zumindest
dritte kommt, ja.
Laut Jared Leto. Mhm. Drew Grit kam in die Kinos, hat uns da Hayley Steinfeld zum ersten Mal
Drew Grit,
groß
ja,
quasi
ja.
ins Visier gebracht. Und genauso groß möchte ich meinen MacGruber.
Definitiv.
Auch der von 2010. Und bei meinen persönlichen Empfehlungen noch, zusammengefasst, Scott Pilgrim, auch hier glaube ich schon, oder was ist ganz sicher, ja,
wir
halt
haben
eine eigene Folge drüber präsentiert.
Die Review-Episode an der Stelle zu empfehlen, korrekt, ja.
Relativ ähnlich, auch von den Vibes, wenn ich so zurückblicke in diesem Jahr, Kick-Ass kam in die Kinos von Matthew Vaughn.
Ja.
Auch da für mich was relativ Neues, frischer Ansatz, abseits von, ich sag mal, gewöhnlichen Superhelden, relativ explizite Gewaltdarstellung, das war auch ein bisschen ungewohnt teilweise, auch so eine düstere Ader dann mit der Nicolas Cage-Figur und was da ein bisschen im Schatten stand, war noch super, einer der ersten Filme von James Gunn, hatte eine ähnliche Richtung mit Ryan Wilson und Ellen Page,
ja.
War aber für einen James Gunn-Film, fand ich so zum Ende hin relativ unrund. Und ist vielleicht, glaube ich, auch deshalb nicht ganz so gut in der Masse angekommen.
Ja, ja. Ja.
Ansonsten noch dabei, auch schon öfter von meiner Seite erwähnt, auch eine große Empfehlung, Four Lions. Der kam zwar erst 2011, glaube ich, in den deutschen Kinos, aber auch den gerne mal angucken. Film von Christopher Morris, von dem man dann ewig nichts gehört hat, bis auf die Ankündigung und den Trailer zu The Day Shall Come, wo wir drüber gesprochen haben.
Korrekt.
Unter anderem mit der Frau Kendrick und dem Riz Ahmed, der hier zumindest in Four Lions mitspielt, der mittlerweile auch die letzten 10 Jahre Walk One mitgespielt hat, in Venom, in allen möglichen großen und kleinen Produktionen
ja.
und da immer wieder was Neues am Start hat. Große Empfehlung, fand die Blu-ray, DVD, Special, bla, Book, sehr cool mit S-Bahn, SIM-Karten, die dabei waren. Gucke ich mir immer wieder gerne an, weil es so eine richtig schöne, schwarze Komödie, wo du lachst und dann im nächsten Moment dir halt das Lachen so richtig, richtig der unangenehm im Halse stecken bleibt. Weil es auch halt quasi diese terroristische quasi Haupthandlung eigentlich hat. Und dann noch, ich mache es ganz kurz noch Schluss hier. Für mich mache ich den Sack noch zu. 127 Hours, um mir nochmal Danny Boyle mit ins Rampenlicht zu ziehen. Film mit James Franco habe ich damals irgendwo in Leipzig im Coney Island hier Sommernachtskino geguckt. Fand ich geil. Ich kannte die Geschichte, fand das schon damals unglaublich und dann kam Danny Boyle und meinte, komm, ich mache einen Film drüber und wie es inszeniert ist, völlig ohne Tram-Tram, einfach halt nur staubtrocken im wahrsten Sinne des Wortes halt durcherzählt, nicht mal gezeigt groß, aber es hat ja einfach nur die Nackenhaare aufgestellt, hat mich mitgenommen und habe ich bis jetzt seitdem eigentlich viel zu wenig geguckt.
Ja, denn ich bin da nicht so richtig mit warm geworden, aber das ist bei mir mit Danny Boyle-Filmen generell auch immer so his or mit, wie du so schön sagst.
Ja.
Aber wo wir gerade bei, um das jetzt hier mal abzuschließen, das Jahr noch und dann auch vielleicht so langsam zum Ende zu kommen, von meiner Seite noch Danny Boyle, großer Regisseur. Ich habe noch einen von Scorsese, der bei mir hängen geblieben ist, wo auch ich mich noch genau an den Kinobesuch erinnern kann, Shutter Island.
Ach so, oh Gott, ich war jetzt hier bei Dings. Wie hieß es?
Weiß ich nicht.
Mit Jack Nicholson? Das Remake? Wie hieß es denn? War doch von Scorsese. Na, ist ja auch wurscht.
Ich rede von Shutter Island.
Ja, ich war gerade woanders. Ich dachte, du hilfst mir gerade auf die Sprünge. The Departed war doch auch von ihm.
Ach du grüne Neune. Nee, der wird bei mir nirgendwo auftauchen.
Ich hatte gerade Bedenken, dass das Ding jetzt kommt. Aber wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Hashtag Infernal Affairs. Original Hongkong Kino, egal, sei es drum. Nein, Shutter Island.
Stimmt, ja.
Ich erinnere mich, wie ich im Kino war, hat mich voll abgeholt, absolut in seinen Bann gezogen, hatte was Mystisches, diese Mystery-Nummer, geil gefilmt, großartige Charakterdarsteller, DiCaprio wird sowieso immer gefühlt besser mit jedem Film, den er macht und Twisty zum Ende hin, keine Ahnung, also hat mich mega gekriegt.
Stimmt, ja. Vor allem auch im Nachhinein, auch so ein Film, ähnlich wie bei Shyamalan, so ein bisschen so ein großer Twist, wo du denkst, und dann, wenn du nochmal guckst, hast du dann so Elemente, die dir dann vielleicht eher auffallen.
Der funktioniert, ja, an der Stelle funktioniert es aber ganz gut, ja, finde ich.
War für mich die Einführung von Mark Ruffalo, für mich persönlich.
Ja, auf jeden Fall. Für mich auch.
Sonst vorher nie auf dem Schirm gehabt.
Ja, war glaube ich auch so, gebe ich dir recht.
Sonst noch was dabei für das Jahr 2010 oder sind wir schon durch?
Ich bin durch an der Stelle mit meiner Liste.
Durch mit der Liste, ich mit den Nerven. Mir ist warm, es ist wieder sehr heiß, auch hier in Deutschland.
Die zwei haben uns wieder die zwei Tage ausgesucht, wo die...
Während dieser Aufnahmezeit, genau.
Ja.
Aber war doch eine schöne Liste hier, nochmal diesen hochwertigen und weniger hochwertigen Film zu huldigen, die wir hier genannt haben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Definitiv.
Und es ist doch immer wieder interessant, was da so zusammenkommt. Und ich bin schon gespannt aufs nächste Jahr, wenn wir denn die ganzen Filme mit der Eins hinten, aus den Jahrgängen mit der Eins hinten hier mal thematisieren.
Auf jeden Fall. Und 2020 wird aber natürlich so rückblickend wahrscheinlich ein bisschen dünn werden. Fast alle Releases rausgeschoben durch Corona.
Da haben wir noch 10 Jahre Zeit dann.
Ja, aber...
Können wir erstmal beruhigt hier, ne? Die nächsten 9 Folgen abreißen.
Ja.
Guti, dann würde mich interessieren für alle Zuhörer, die jetzt bei diesem einmaligen Erlebnis, ich wiederhole es nochmal, dabei waren, würde mich eure Meinung interessieren oder uns würde eure Meinung interessieren, eure Top-Filme hier aus den letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren oder auch weniger wie bei uns, dann gerne in die Kommentare. Ihr findet uns zum Beispiel auf den sozialen Medien, Facebook, Twitter und oder Facebook. Twitter? Instagram und oder Facebook.
Facebook.
Ja, mir wird die Zunge langsam schwer. Ich darf nicht so viele IPAs während der Sendung trinken. Unter unserem Namen könnt ihr uns finden, der da lautet.
@NSRT Podcast.
Und bitte auch den gleichnamigen Hashtag verwenden.
Hashtag. Hashtag NSRT Podcast.
@NSRT Podcast. Interaktion gern gewünscht, schreibt iTunes-Bewertungen. Klickt alles an, abonnieren und gerne in den Shop. Link in der Beschreibung.
Dubai, mein Güte, dem habe ich ja fast nichts mehr hinzuzufügen, außer vielen
Spaß
Dank.
Gemacht.
Ja, war mega lustig. Gute, solide Liste. Große Schnittmenge, glaube ich, auch da gewesen. Mhm. Können wir gerne für die Jubiläen so beibehalten. Sind ja noch unglaublich viele am Horizont da, an potenziellen Jubiläen. Und
auf jeden Fall.
Wie angekündigt, wiederhole es jetzt trotzdem nochmal an der Stelle, für alle, die geskippt haben über die Intro-Laberei. Nächste Woche Pause und dann starten wir im Oktober wieder frisch durch in das dritte Jahr Insert mit einer Update-Folge.
Dios
Boom.
Mio.
Next Season.
Größer,
confirmed.
Besser, schneller.
So sieht's aus.
Gut, wir gehen in den Writers Room für 2 Wochen, hören uns dann Anfang Oktober wieder und ich mache jetzt Schluss und leg mich hin.
Es war mir eine Freude. Macht's gut.
Mir auch. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.